Herzlich willkommen bei Pflegeleicht, dem Podcast rund um die Pflege zu Hause, Betreuung und Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Mein Name ist Barbara Willesberger, ich bin freiberufliche diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Niederösterreich und online auch österreichweit für dich erreichbar. So begleite ich Menschen, die Pflege organisieren oder leisten, mit persönlicher Beratung, Schulung und praktischer Unterstützung. Pflege leicht. Der Podcast für pflegende Angehörige, Betroffene und Pflegekräfte. Gepflegte Unterhaltung. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Willkommen im Tonstudio BitSounds, liebe Gerlinde. Du bist pflegende Angehörige und deine Mutter ist Kundin bei mir, also haben wir beide auch schon viele Gespräche geführt. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir möchten heute darüber sprechen, wie die Pflegesituation für Familien zu Hause aussieht. Und wer kann das besser als ein Mensch, den das auch selbst betrifft? Möchtest du vielleicht eingangs erzählen, Gerlinde, wie lange ist deine Mutter schon auf Hilfe angewiesen und was macht diese Hilfe aus?
Tja, das war ein schleichender Prozess, sage ich mal. Es hat begonnen mit anfangs kleinen Tätigkeiten, die man für die Mama übernommen hat. Und richtig intensiv ist es dann geworden vor 4 Jahren. Da hatte sie einen Schlaganfall. Und dann ist es eben sukzessive Krankenhausaufenthalt, Reha, dann wieder zu Hause, dann ist wieder ein Krankenhausaufenthalt gekommen wegen anderer Erkrankung.
Ja.
Dann Übergangspflege im Pflegeheim. Ja, das Ganze hat sich dann mit ihren Grunderkrankungen immer intensiver in die Bedürftigkeit
bis hin zur Pflegebedürftigkeit entwickelt.
Ja.
Ich weiß, es ist ja auch eine schwere Sehstörung. Also eigentlich ist sie auch nahezu blind. Ne? Sie kann wirklich nur schemenhaft mitunter was erkennen.
Inzwischen ist es nur mehr grau. Also ich glaube, sie kann jetzt auch nicht mehr hell-dunkel unterscheiden, weil es ist oft das Licht aufgedreht und sie sagt, dreh doch das Licht auf, es ist so finster.
Ja.
Inzwischen kann man, glaube ich, sagen, sie ist erblindet.
Ja. Wie und alt ist sie jetzt, dass
sie
man auch eine Vorstellung
hat? 86.
Ja. Und über die letzten 4 Jahre ist es sukzessive von der Hilfestellung zur Pflegebedürftigkeit.
Ja, es wären Operationen angestanden, die dann aufgrund eines Infekts, der dann in Nierenversagen geendet hat, diese Operationen konnten dann nicht mehr durchgeführt werden. Jetzt ist natürlich auch, dass die Immobilität, die Schmerzsituation sich verstärkt. Ja, sie sieht nichts, sie hört ganz schlecht, sie kann sich schlecht bewegen. Inzwischen kommt dazu, dass sie offene Stellen entwickelt.
Ja, Hautdefekte hat.
Und es eigentlich immer mehr und mehr und mehr wird.
Ja.
Und ihr Lebensmut sinkt. Bis jetzt hat man sich oft gewundert, wie sie sich wieder aufrappelt. Der letzte Krankenhausaufenthalt im Oktober letzten Jahres war ein sehr prägendes, einschneidendes Erlebnis, weil sie dann im Anfang November nach Hause gekommen ist, in gebessertem Zustand laut Entlassungsbericht. Und für uns war das halt unvorstellbar. Im Röntgenbefund war Befundverschlechterung und dringende Indikation einer Röntgenkontrolle innerhalb der nächsten Woche. Jetzt hast du eine Person, die sich kaum bewegen kann aufgrund von Schmerzen, aufgrund von Wasseransammlungen, der beim Unterarm das Wasser quasi rausläuft aus dem
Gewebe heraustritt. Ja, genau.
Ja, und dann musst du organisieren. Wo bekommst du jetzt einen Transport her? Weil die Person kann nicht alleine mehr ins Auto einsteigen. Dann hast du das alles organisiert, kommst in die Ordination und die schauen dich mit großen Augen an und meinen, sie müssen mit ihr zum Arzt gehen.
Mhm.
Und du sagst, sie wurde vom Krankenhaus so entlassen.
Ja.
Und dann beginnt man halt zu schauen, wo bekommt man Unterstützung, wo bekommt man Ratschläge, wie kann man vorgehen, dass sich die Situation wieder verbessert oder eher nur stabilisiert. Und in ihrem Fall war das dann, dass sie sich wirklich wieder motiviert hat, den Lebenswillen entwickelt hat und sich wieder eigentlich verbessert hat. Mhm. Es ist jetzt quasi die Situation, dass sie sich besser bewegen kann.
Wie geht's dann persönlich damit? Wie geht's dir damit, wenn man erkennt, dass sich die Mutter verändert?
Ja, es ist ein manchmal sehr fordernder Prozess. Man will für die Mutter das Beste und steht irgendwo dann an, weil die Situation sehr verfahren ist.
Mhm.
Man will Hilfe anbieten und sie will teilweise die Hilfe nicht mehr annehmen oder verweigert sie. Das ist aber auch nicht jeden Tag gleich. Jetzt ist man in dem Dilemma. Wie weit geht man?
Mhm.
Wo nimmt man sich zurück? Wo organisiert man weiter? Was ist die Verantwortung, die man hat oder die man sich auferlegt?
Mhm.
Es ist ein bisschen eine Gratwanderung.
Es ist so ein Wechsel zwischen, was man selbst meint, das Beste angedeihen zu lassen, ja? Also mit den eigenen besten Absichten. Man will nichts überstülpen und nichts aufzwingen und aufdrängen. Man möchte die Selbstbestimmung bei der Person, in dem Fall bei der Mutter, lassen. Und gleichzeitig aber wird es nicht angenommen. Also dieser Wechsel zwischen, ich will nichts erzwingen, ich will sie lassen und trotzdem weiß man aber, was wäre vielleicht besser. Oder was glauben wir, was ist besser?
Ja, es ist einfach irgendwo, dass man denkt, diese Hilfe gibt es noch. Es gibt Medikamente für gewisse Beschwerden.
Ja, jetzt haben wir gerade aktuell das Thema, dass man nach einer Möglichkeit für einen guten Schlaf, also es soll nicht unbedingt gleich die Medikation sein, die Medikation lehnt sie ab. Gleichzeitig muss man bedenken, muss der Arzt bedenken, das muss für die Niere passen, verträgt sich das mit den anderen Medikamenten, also sucht man etwas Pflanzliches, ne? Also dieses, was ist jetzt da eine gute Ergänzung, wie kann man den Schlaf unterstützen, die Schmerzsituation ist gerade ein Thema.
Ja, es ist immer, dass mehreres zusammenspielt.
Ja.
Und dann wird sie unentspannt, verliert wieder die Freude, möchte diese neuen zusätzlichen Medikamente oder pflanzlichen Unterstützungsmaßnahmen nicht annehmen, weil sie schon genug nimmt.
Ja.
Obwohl wir von den Tabletten, sage ich mal, weniger jetzt vorgeschrieben haben als noch vor 2 Jahren. Aber es ist halt für sie irgendwo auch so dieser Weg, will ich nicht.
Ja.
Und man steht dazwischen.
Aus der Sicht der Mutter, wenn ich mich da versuche hineinzuversetzen und auch danach frage, wie es ihr damit geht, hat sie mir letztens auch gesagt, eben auf neue Dinge. Also man kommt mit einem neuen Vorschlag. Das ist natürlich schwer, wenn man sich selber in so einer Situation befindet, sich auch auf etwas Neues einzulassen, wieder etwas Neues zu probieren. Ja. Die Menschen haben schon keine guten Erfahrungen gemacht. Sie vertrauen dann nicht vielleicht auf ein neues Medikament, auf einen Therapievorschlag. Oder es ist auch schlichtweg für hochbetagte Menschen emotional und psychisch schwer, sich auf etwas Neues einzulassen. Ne? Dieser wieder ein neuer Versuch. Ne? Also wir erwarten da auch sehr viel von deiner Mutter, sehr viel Geduld. Das habe ich ja eh gesagt vor ein paar Tagen. Ich bin mir dessen bewusst, ja, mit jedem Vorschlag, den wir bringen, erwarten wir von ihr, dass sie sich darauf einlässt und diese Hilfe annimmt. Ne?
Ja, und teilweise nimmt sie es dann an, aber es sind halt dann für sie auch nicht mehr die Erfolge bemerkbar,
ja,
die sie sich auch vielleicht erhofft.
Ja.
Und in der Gesamtsituation ist es dann halt sehr schwierig. Man wünscht es ihr, aber es ist die Verbesserung derzeit wieder nicht in Sicht.
Mhm.
Dieser phasenweise Abstieg geht halt schrittweise immer in die Richtung nach unten.
Einer Verschlechterung, ja. Einer körperlichen Verschlechterung. Ja. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchte ich auch erwähnen, dass die Mutter von Gerlinde ja keine geistige Beeinträchtigung hat. Also es gibt keine Demenzdiagnose. Ja. Sie ist also bei klarem Verstand, kann Entscheidungen selber treffen und man kann und man darf, man soll, wir wollen darauf Rücksicht nehmen und den eigenen Willen ja auch berücksichtigen. Und dann ergibt sich für uns, ob ich jetzt als Pflegefachkraft oder eben als pflegender Angehöriger die Situation, von der wir gerade gesprochen haben, ne? Dass wir selbst eine Meinung haben oder vertreten, was wäre zu tun. Und dann schauen müssen, dass wir den Pflegebedürftigen da auch ins Boot holen oder auch aufzeigen können, Mut machen können, die Lebensqualität verbessern können.
Ja, das ist gerade mit dem Einnehmen der Tabletten immer eine Herausforderung.
Mhm.
Weil sie weiß genau, welche Tabletten sie bekommt. So wie manche meinen, na dann gibst du ihr die Tablette halt am Abend noch zusätzlich dazu. Das funktioniert bei ihr nicht, weil sie ganz genau weiß, ich habe meine Tabletten für heute genommen und ich nehme keine zusätzlich mehr. Und das äußert sie auch. Und ja, manchmal, wir haben 24-Stunden-Betreuerinnen und die sind dann auch immer wieder irgendwo so dazwischen, wenn sie die Tablette nicht nehmen will.
Na, dann geben wir es halt nicht. Ne?
Weil genau.
Genau. Ja, es ist ihr freier Wille, es ist ihre Entscheidung. Sie ist mündig, sie darf ihren Willen äußern. Aber leider denkt es dann nicht 3 Tage voraus. Nämlich, wenn sie die Entwässerungstablette nicht nimmt, dann rächt sich das dann im Nachgang.
Ja. Ja. Und dann komme ich wieder und bin die böse Tochter, die ihr wieder diese Tabletten da quasi
vermeintlich unterjubeln will.
So mehr oder weniger.
So bekommt man es dann zu hören.
Ja, und das ist auch dann, wenn ich mit dem Arzt Rücksprache halte, ich mache das nicht aus Jux und Tollerei, weil mir das jetzt Spaß macht, sondern bin ja auch laufend mit dem Arzt in Kontakt. Und da gibt es dann halt diese Problematik, dass sie das dann nicht glauben will.
Mhm.
Ja, so kämpfen wir uns halt durch.
Ich war ja selbst auch pflegende Angehörige und habe meinen Onkel gepflegt. Davon habe ich in meinem Podcast schon öfters erzählt. Und aus dieser Perspektive weiß ich, dass es für mich auch dieses Gefühl, die Verantwortung für ein weiteres Leben gegeben hat. Ja, also das war nicht nur einen zweiten Haushalt zu führen, dorthin zu fahren und meinen Onkel zu pflegen, sondern eben auch die Verantwortung für dieses Leben auch zu tragen.
Ja, und die Organisation, weil man muss sich jetzt schon überlegen, welche Medikamente werden benötigt, wann bestelle ich die, wann muss ich einkaufen gehen, was brauchen sie zum Einkaufen, welchen Speiseplan machen wir, welche Ausgaben stehen an, welche Wege sind zu erledigen. Das ist so... Ja, zweiter Haushalt, nur noch quasi eigentlich noch verschärft, weil man ja sich versucht, in die Person hineinzudenken und nicht die eigenen Befindlichkeiten damit zufriedenstellt.
Ja.
Und dann kommt dazu, dass man glaubt, ha, das macht man und das passt, aber es passt dann für sie nicht so, obwohl diese Schritte einfach notwendig sind.
Was macht denn das dann mit der eigenen Rolle und Funktion im Familienleben oder auch mit der Mutter-Tochter-Rolle? Das verändert sich ja, ne? Weil wir wachsen ja als Kinder auf und egal wie alt wir sind, also wenn ich zu Hause bei meiner Mutter hineingehe, auch wenn ich selbst Mutter und Großmutter bin. Aber bei meiner Mutter daheim bin ich das Kind. Ja? Ist ja meine Mutter. Ja. Aber es verändert sich ja dann die Rolle, die eigene Rolle in der Familie, wenn die Eltern hilfs- und pflegebedürftig werden und wir plötzlich eine andere Funktion übernehmen.
Das ist richtig. Und ich glaube, dass das auch ein Teil der Schwierigkeiten oft ist, weil man selbst in die Rolle schlüpft, dass man jetzt die Person umsorgen will, aber die Mama das, glaube ich, auch oft nicht annehmen kann. Sie ist immer berufstätig gewesen, sie hat immer gearbeitet, sie war immer von der großen Familie umgeben und hat getan und jetzt kann sie das nicht mehr. Mhm. Und das ist sicher auch für sie eine schwierige Situation. Und man versucht einfach, gewisse Routinen, die ihr früher wichtig gewesen sind, beizubehalten. Wie zum Beispiel zum Geburtstag hat sie immer Schnitzel gegeben. Da hat sie immer Schnitzel gebacken und uns zum Schnitzelessen eingeladen. Mhm. Und jetzt.
Und das macht sie heute noch.
Ja, wenn wer Geburtstag hat, dann tun wir halt bei ihr die Schnitzel backen und dann wird Schnitzel gegessen.
Ja.
Oder Kaffee trinken, Kuchen, ihren Lieblingskuchen, das man macht.
Und das bereitet ihr dann auch immer noch Freude?
Ja, wenn es ihr gesundheitlich entsprechend geht. Mhm. Jetzt war zum Beispiel der Kuchen, aber sie hatte dann wieder ein bisschen Verdauungsprobleme.
Klar, und wenn man sich nicht wohlfühlt in der Haut, dann schmeckt auch das Essen nicht. Und wenn die Verdauung nicht passt, dann kann das Essen keinen Spaß machen und dann verdirbt einen das dann die Freude.
Das immer wieder, dass man sehr spontan dann reagieren muss. Mhm. Man kann nicht groß planen, weil man nicht weiß, wie dann wirklich die Tagesverfassung ist.
Wie sehr kann denn die Familie darauf eingehen? Wie funktioniert der Zusammenhalt in der Familie, wenn die eigene Mutter, die ja als, du hast gerade gesagt, war immer berufstätig, ja, natürlich bis ins hohe Alter sehr selbstständig war. Wie reagiert die Familie darauf?
Das ist ein Problem, weil letztendlich ich irgendwo da hineingewachsen bin und die Verantwortung bei mir liegt und ich da nicht sehr viel Unterstützung bekomme. Aber man hört immer wieder, dass quasi in der Familie einer überbleibt, der dann diese Tätigkeiten übernimmt und macht und die Verantwortung dafür trägt.
Ja.
Aber nicht die entsprechende Honorierung erhält. Ich erwarte mir auch keine Honorierung, aber
Anerkennung ist wahrscheinlich, oder Wertschätzung ist vielleicht zutreffender.
Ja. Na? Weil Akzeptanz. Oder einfach nur, dass diese Tätigkeiten als diese anerkannt werden. Aber wenn man nur einmal oder zweimal im Monat zu Besuch kommt, dann fehlt einem halt das Gesamtbild.
Ja, es kann ja auch nicht jeder Mensch gleich damit umgehen. Ne? Es ist ungefähr so 3/4 der pflegenden Angehörigen sind weiblich. Und natürlich liegt es ja auch, das Fürsorgliche, das Umsorgende liegt ja auch der Frau. Und das ist ja per se ja auch nichts Schlechtes. Aber natürlich in den Herausforderungen mit unserer eigenen Berufstätigkeit, mit der eigenen Familie, mit den eigenen Rollenbildern, die wir noch zu erfüllen haben, wäre es natürlich auch, oder ist es wichtig und auch gut, wenn wir uns abwechseln können, wenn es jemanden gibt, mit dem man sich austauschen kann, jemand, mit dem man auch die Verantwortung und die Aufgaben teilen kann, damit man selbst nicht auch über seine eigenen Grenzen geht.
Ja, es ist einfach, am Anfang ist es noch ein kleiner Teil, den man beitragen muss und dann mit der Bedürftigkeit wird halt auch der Aufwand größer.
Und das ist, du hast ja gesagt, dass das eben schleichend ist, natürlich, ne? Ja. Mit dem Alter und über 4 Jahre hinweg, die Aufgaben werden mehr und somit der zeitliche Aufwand, den man ja auch selbst aufwenden muss,
Ja, und man wird selbst auch älter.
Ja.
Und es höhlt einen dann auch aus, weil man einfach auch immer wieder auch dieses Ende dann vor Augen hat, das irgendwann kommen wird.
Und mit dem man dann konfrontiert ist, ne?
Ja.
Dessen man sich dann plötzlich bewusst wird und sagt,
Ja.
Ja. Ist das jetzt der letzte Weg? Sind das schon Anzeichen? Muss ich mich schon darauf vorbereiten,
ja,
emotional, dass ich meine Mutter auf dem letzten Weg begleite?
Im November, wie sie vom Krankenhaus nach Hause gekommen ist, war die Meinung, auch der Hausarzt war da sehr skeptisch über ihren Zustand. Und das macht etwas mit einem. Und man freut sich, wenn es dann wieder bergauf geht. Und dann kommt wieder ein Schritt, wo es bergab geht. Und das ist wieder wie eine Ohrfeige. Und man ist wieder, was kann man tun, damit es jetzt nicht noch weiter bergab geht? Und die Hände sind einem irgendwo gebunden.
Magst du sagen, wie sich das anfühlt? Wie geht es einem damit? Kannst du das noch gut aushalten? Oder hast du auch schon deine emotionale Grenze schon erlebt? Ist es spürbar oder wie fühlt sich das an?
Ich denke, dass es Hilflosigkeit ist.
Mhm.
Weil man muss die Situation so akzeptieren, wie sie ist.
Und dann kommt Leere, gell? Und
dann kommt Leere, ja. Es ist, man weiß dann nicht, wie es dann wirklich sein wird.
Ja.
Man kann auch nicht sich irgendwo in diese Zeit hineinversetzen. Das ist etwas, das man noch nicht erlebt hat.
Mhm.
Es ist auch für mich vollkommen neu, eine Person in diese immer größere Hilflosigkeit zu begleiten.
Und dann ja auch die eigene Mutter. Ne?
Das heißt, eigene Mutter.
Nicht nur irgendeine Person. Ja.
Ich habe zum Beispiel den Vater meiner Mutter nie kennengelernt. Der ist verunglückt, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Ihre Mutter ist gestorben, da war ich 3 Jahre alt. Und die andere Oma, da war ich auch noch im Volksschulalter. Und der Opa, ja, der war dann in Baden bei seiner Frau, bei der zweiten. Und da hat man das dann nicht so mitbekommen. Da ist man selbst Jugendlicher und...
Und da ist das alles sehr weit weg.
Genau. Da ist das halt, aha, okay.
Ja.
Ja. Da ist man nicht so involviert.
Mhm.
Da ist man mehr auf der Zuschauerseite. Und dann hat man plötzlich eine Situation, die man so noch nie erlebt hat.
Mhm. Es gibt ja keine gesetzliche Verpflichtung, selbst zu pflegen, als Angehöriger zu pflegen. Das heißt, dass man sehr wohl auch das ablehnen kann. Und man muss es nicht einmal begründen, ja. Wir pflegen oder Personen, die pflegen, tun das aus einer moralischen Haltung heraus, die wir uns ja selbst auferlegen. Auch das kann uns ja niemand vorschreiben. Warum hast du oder hast du schon einmal überlegt, das mache ich nicht mehr? Und warum hast du es vielleicht noch nicht gemacht?
Das mache ich nicht mehr? Nein, eigentlich nicht. Weil die Mama hat uns großgezogen, die Mama war für uns da, die hat uns umsorgt. Sie hat zwar gearbeitet und war berufstätig, aber wenn Not am Mann war, ist sie eingesprungen. Und so springt man auch ein.
Mhm.
Aufgeben gibt's nicht.
Mhm. Wo holst du dir Kraft und Energie? Ich weiß, du bist auch berufstätig, natürlich. Und eben die Pflege für die eigene Mutter in den eigenen Alltag zu integrieren. Wir haben schon gesprochen von den Aufgaben, aber auch den zeitlichen Aufwand, den man ja auch bereitstellen muss, wenn man sich dafür entschieden hat. Wo holst du dir Kraft und Energie?
Ich brauche viel Ruhe.
Mhm.
Das heißt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und das merke ich, dass diese Ruhephasen länger werden. Früher habe ich, wenn ich nach Hause komme, bin meinen Kaffee getrunken und weiter ist gegangen. Jetzt komme ich nach Hause und auf einmal denke ich mir, ups, wo sind die 1,5 Stunden hingekommen? Und das sind einfach ja, Phasen, wo man nur die Natur zum Beispiel beobachtet. Einfach beim Fenster rausschauen und die Vögel, die Tiere, die Wolken.
Ja.
Es klingt für manche jetzt vielleicht, sehr eigenwillig.
Oder fast simpel oder banal.
Ja.
Aber gerade in den kleinen Dingen liegt vielleicht die Schönheit.
Ja. Man oder freut sich Moment. Dann, wenn man rausschaut und den Sonnenuntergang und den verfärbten Himmel sieht. Oder wenn man die Luft nach dem Regen riecht. Irgendwie werden diese Dinge präsenter.
Es ist die Wahrnehmung oder die eigenen Sinne, gell, die plötzlich ganz anders geschärft werden. Es werden plötzlich andere Dinge wichtig.
Ja, und sonst läuft einfach der Tag so dahin. Und man ist irgendwo in der täglichen Tätigkeit. Manchmal denke ich mir, man funktioniert.
Aber zu funktionieren ist für mich eher auch ein belastendes Gefühl, ne? Also ich verbinde, wenn ich funktionieren muss, da haben wir schon das Wort muss, von Tätigkeiten, die mir vielleicht auferlegt sind, die aber in Wirklichkeit nicht will, ne? Also ist eher negativ behaftet. Da läuft man vielleicht auch zur Gefahr der Überforderung.
Ja, und das merke ich jetzt manchmal, dass der Punkt in Reichweite kommt. Und deswegen muss ich mir jetzt auch überlegen, für mich Freiräume wieder zu schaffen.
Ja.
Und eine Unterstützung bist du.
Ja, das mache ich sehr gern.
Ja. Und es ist einfach wichtig, dass man dann sich ein kleines Netzwerk aufbaut, wo eben in Situationen wer da ist, der verlässlich auch Tätigkeiten übernimmt.
Ja.
Und jetzt haben wir auch Gott sei Dank nach fast 2 Jahren 2 wunderbare Betreuerinnen. Das war auch ein schwieriger Prozess.
Ja.
Und ich hoffe, dass das jetzt mit den beiden Damen noch lange gut funktioniert.
Ja.
Weil das eine große Erleichterung ist.
Das Netzwerk und die Unterstützung, die jetzt vorhanden ist in eurer Situation, ist stabil, besteht aus einem guten Kontakt zum Hausarzt, wenn es wirklich um die medizinischen Dinge geht. Die Betreuerinnen, die Personenbetreuerinnen, die als Alltagsbegleitung wirklich den ganzen Tag zur Seite stehen, weil sie kann nicht gut gehen, sie hat eine Gehbeeinträchtigung, sie braucht den Rollator, sie ist erblindet. Das heißt, die Betreuerinnen kennen einfach den Tagesablauf und die täglichen Bedürfnisse ermöglichen, was irrsinnig wichtig ist und was inzwischen gut funktioniert. Es ist ein eingespieltes Team und
ja, das war ein langwieriger Prozess. Das merkt man dann, wenn Personen kommen, die nicht Deutsch können. Und wenn man dann eine Mutter hat, die auch trotz Hörgeräten schlecht hört und nicht sieht und sich nicht verständigen kann mit der Person, dass das sehr schwierig ist. Wenn sie einen Pfefferminztee will und sie kriegt dann, ich weiß nicht, ein Glas Wasser hingestellt, dann muss man auch verstehen, dass das für sie frustrierend ist.
Ja.
Und das sind dann so ganz kleine Dinge, die eigentlich das Wesentliche ausmachen.
Und die für einen betagten und pflegebedürftigen Menschen eben wirklich, also das ist entscheidend dafür, ob die zwei miteinander kennen oder nicht, ja. Weil sich unverstanden zu fühlen, eben das führt zu Frust, das führt zum Zorn, ja. Manche unterstellen dann aus diesem Zorn heraus eine Boshaftigkeit, also da funktioniert dann auch das Miteinander natürlich nicht, gell? Wenn die Kommunikation nicht möglich ist. Es gibt den Spruch, wir können nicht nicht kommunizieren. Aber wenn dann die Kommunikation durch die Sprachbarriere, sprich man spricht nicht dieselbe Sprache, man kann nicht hören und dann kann ich mich auch nicht verständigen, weil ich nicht sehen kann und nicht weiß, wo ich im Raum bin. Ne? Also dann verspürt die Person eine große Hilflosigkeit.
Ja, und ich muss sagen, das bewundere ich an ihr, wie sie das teilweise weggesteckt hat. Weil da waren Situationen, wo man auch wieder quasi hineingestoßen wird, wo man nicht weiß, welche Betreuungskräfte da vermittelt werden und man sich fragt, wie jemand mit so wenig Wissen für diese Tätigkeit herangezogen wird.
Es wird von beiden Seiten sehr viel verlangt, ja, oder erwartet. Ja, die Erwartungen sind sehr groß und vor allem für pflegebedürftige Senioren, die auf diese Hilfe angewiesen sind. So wie ich gesagt habe, wir verlangen dann oder erwarten eben von deiner Mutter sehr viel und wir erwarten da jetzt Geduld und Verständnis für alle um sie herum, die vermeintlich nur das Beste wollen. Also da ist sie schon sehr gefordert.
Ja, vor allem, weil sie sehr viel Geduld eigentlich schon gezeigt hat mit diesen, man muss sich das vorstellen, da kommen ständig wildfremde Menschen, denen sie blind vertrauen
muss. Im wahrsten
muss.
Sinne, muss,
ja. Ja, sie sieht sie nicht.
Ja.
Sie versteht sie nicht und hat Bedürfnisse, die sie denen nicht kommunizieren kann. Jetzt hat man schon Grunderkrankungen und wird dann in diesen Alltagstätigkeiten, die eigentlich für uns banal sind, auch noch eingeschränkt.
Ja.
Und das ist schon eine große Leistung, dass man das so wegsteckt.
Und du warst ja in diesem Prozess ja auch sehr stark involviert, ne? Weil jede Kommunikation und die Organisation läuft ja dann auch über dich.
Ja, das ist, lernt man auch dann die unterschiedlichen Ämter und dergleichen kennen und unsere Bürokratie, die es gibt,
ja,
ist schon teilweise überbordend.
Ja.
Ja, es ist nicht nur ein zweiter Haushalt, es ist auch ein
das zweite
Papier,
Leben.
Ein Papier. Krieg.
Ja, aber ein zweites Leben, für, wofür du Verantwortung übernommen hast, ja?
Ja, letztendlich ist es so.
Danke, Gelinde, für das Vertrauen. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und uns diesen Einblick gegeben hast aus der Sicht einer pflegenden Angehörigen. Bist du auch in einer herausfordernden Situation? Über pflegeleicht.at findest du alle Informationen über mich und meine Arbeit, die Anmeldung zum Newsletter und Blogbeiträge zur Nachlese. Ich bin Barbara Willesberger, Gründerin von Pflegeberatung Pflegeleicht und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bleib informiert, bleib dran und mach dir die Pflege leicht. Abonniere meinen Podcast, um keine Folge zu verpassen, leite ihn weiter an einen lieben Menschen, der das wissen sollte und folge mir auf Social Media für ganz viel mehr Wissen zu Gesundheit und Lebensqualität in der Pflege zu Hause.
Hörten Pflege leicht. Eine Produktion von Biz Sounds.